Ja, die Qualität, der Tiefgang, verstehen, was die Kunden wollen. Und gleichzeitig musst du aber halt auch lernen, in groß zu denken und zu verkaufen. Sonst kommst du in den USA nicht weit und die Leute wissen es dann wertzuschätzen, wenn du beides kannst. Also wenn du sowohl tief gehen kannst, als auch groß gehen kannst, wenn du analytisch bist, aber auch kreativ bist. Weil zu häufig findest du selbst in einem großen Land wie USA, dass Menschen sehr, sehr stark spezialisieren. Und dann können sie nur das eine oder nur das andere. Und wer dann beides kann, Großdenken, in die Tiefe gehen, Kreation und Mathe, Left Brain, Right Brain, der hat da einfach einen Wettbewerbsvorteil.
Hallo und herzlich willkommen zu ASAP Digital. Heute von der Possible Conference in Miami Beach. Alle zwei Wochen sprechen Martin Böing-Messing und ich, Olli Busch, hier mit Menschen über ihre Erfolge bei der digitalen Transformation. Unser Versprechen kennt ihr mittlerweile. Es sind MacherInnen, die handfeste Fakten, Erfahrungen und Ergebnisse mitbringen. Das soll euch inspirieren, zum Beispiel bei euren Entscheidungen im Digitalen.
Olli hat auf der Possible-Konferenz Dr. Marc Greta getroffen. Ich war per Videoschalte dabei und keine Sorge, wir haben an einem ruhigen Ort gesprochen. Nur Ollis Intro von dort konnten wir uns nicht verkneifen. Dr. Marc Greta ist Vice President und General Manager bei Uber Advertising in New York. Er hat mit uns darüber gesprochen, wieso Uber, das wir ja alle als Fahrdienst kennen, damit eine Werbeplattform anbietet und worin der Mehrwert für User liegen kann. Außerdem, worin in seinen Augen ein wirklich gutes Modell liegt für große Digitalunternehmen wie Uber und wie man mit internem Gegenwind bei Veränderungen umgehen kann. Zwischendurch kommt er auch immer wieder auf das typisch Amerikanische zurück und bringt seine Perspektive auf digitalen Aufbruch mit ein. Freut euch jetzt mit uns auf Folge 9 mit Dr. Marc Greta.
Eure Podcast-Hosts bei ASAP Digital sind Martin Böing-Messing und ich, Olli Busch. Und hier bei uns heute zu Gast, willkommen Marc.
Herzlichen Dank, freut mich.
Schön, dass du da bist.
Marc, unsere Show dreht sich, wie du weißt, um digitale Ungeduld. Du selbst bist jemand gewesen, seitdem ich dich schon kenne, der niemals stillsteht, der niemals zufrieden ist, der immer wieder ganz ungeduldig die Grenzen auslotet. Wo könnten wir uns besser treffen als auf der Possible-Konferenz, wo wir heute in Miami sind? Die Possible-Konferenz, für die, die es nicht wissen und kennen, ist so ein Wohnzimmer der globalen Marketing-, Tech- und Capital-Entscheider-Szene. Alles recht global ausgerichtet mit ein bisschen Starflair. 3000 Gäste sind hier unterwegs. 500 ungefähr C-Suite, wie man so schön sagt. Die CMOs der globalen Brands sind hier da, deswegen bist du wahrscheinlich auch da. Also guter Ort für das, was wir vorhaben und selbst unser Raum, in dem wir sind, der heißt Rush. Da musste ich echt schmunzeln, diese Kombination. Du müsstest ja absolut in deinem Element fühlen hier.
Absolut, ich rasche hier durch die Gänge, genau. Und ist wirklich wunderbar, einfach sehr, sehr viele Menschen in den kleinen Raum zu sehen, sehr, sehr viele spontane Gespräche auch zu führen. Und man spürt einfach die Energie und die Dynamik in unserem Markt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen es steckt einfach an, ja. Wenn du hier bist, wenn du die Menschen siehst, alle sind gut drauf, alle sind positiv, alle wollen mehr, alle wollen größer, alle wollen schneller. Das steckt einfach an.
Wie viel Prozent von den Leuten hier, die du siehst, kennst du aus New York vom Mittagessen durch Manhattan?
Ich kenne schon einen großen Anteil derer, die hier sind. Ja, also manchmal kann man schmunzeln, warum treffen wir uns tatsächlich nicht einfacher in New York zu Mittagessen und müssen nach Miami fliegen. Aber dennoch ist es einfach schön, hier in einer relativ so flexiblen Umgebung spontan Leute zu treffen und nicht nur alles 4 Wochen, 6 Wochen im Vorfeld auszumachen. Das ist das Schöne, das Spontane.
New York trifft sich unter Palmen bei 25, 26 Grad. Genau. Aber tatsächlich muss ich sagen, noch eine Sache zur Possible-Konferenz vielleicht. Mir ist dieses Jahr aufgefallen, es sind weitaus mehr Leute aus Europa im Vergleich zum letzten Jahr. Es sind viele aus London da. Es sind viele aus den europäischen anderen Hauptstädten da quer gemixt. Da hat sich schon eine ganze Menge getan von einem aufs andere Jahr.
Das stimmt. Also ich glaube, es sind zwei Berichten. Also A, wie du sagst, tatsächlich mehr aus Europa da. Das ist schön. Auch diese Vielfalt, die zu sehen. Ich glaube auch, dass wir als Amerikaner, wenn ich mich über mich selber spreche, als in USA Lebenden, ja, glaube ich, können wir durchaus viel, viel mehr von Europa lernen, auch gerade um das Thema Datenschutz, Audiences, da kann man deutlich mehr machen. Das Zweite, was schön ist hier, wir haben viel mehr Kunden, also Werbetreibenden, du hast die CMOs genannt, viel mehr auf der Kundenseite auch da, ne? Also du brauchst ja immer bei so einer Marketplace Demand und Supply. Letztes Jahr war es relativ viel Publisher, relativ viel AdTech. Und dieser ist schön zu sehen, dass mehr Agenturen da sind und auch einfach mehr Advertiser da sind.
Super gut. Marc, bitte erzähl uns doch ein bisschen mehr zu deiner Rolle und deiner Mission bei Uber und was dich daran, naja, wie soll ich sagen, was du daran spannend findest, kleinen und großen Businesses global dabei zu helfen, Geschwindigkeit aufzunehmen.
Genau, also ich hatte ja vor rund 3 Jahren angefangen bei Uber, um das ganze Thema Advertising aufzubauen. Mhm. Und die letzten 3 Jahre waren wirklich also schnell vergangen, aber auch extrem schnell ist das Geschäft gewachsen. Wir haben inzwischen global mehr als 500.000 Advertiser-Kunden auf unserer Plattform. Wow. Wir haben fast eine Milliarde jetzt inzwischen in Umsatz in einer relativ kurzen Zeit halt eben erzielt. Und das Spannende ist, dass wir, glaube ich, 2 Dinge ganz gut können. Auf der einen Seite spricht jeder auch hier bei der Konferenz über Retail Media. Das ist das neue Buzzword. Ja, man muss also Daten haben, Transaktionsdaten haben und die vermarkten. Und das können wir nicht mit Uber Eats hervorragend. Ja, also wenn du jetzt in McDonald's bist, wenn du auch der kleine Sushi Place um die Ecke bist, ja, wirbst du auf der Uber Eats Plattform, sodass dann halt eben mehr Kunden dein Restaurant sehen und damit auch mehr buchen. Und das Schöne halt eben ist mit unseren Daten, wir können halt dann direkt rückschließen, wie stark die Werbewirkung all dem ist und ROAS messen, Inkrementalität messen. Mhm. Und das ist natürlich für Performance-Kampagnen entsprechend super toll, insbesondere in einer Welt, wo halt vielmals die Daten weggehen, Cookies gehen ja weg und so weiter. Und wir haben halt eben diese First-Party-Data und das ist natürlich super, super powerful. Das Ganze haben wir es ausgebaut, auch in dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel, weil wir immer mehr auch Produkte versenden, ob es die Pampers ist, ob es eine Coke ist, ob es eine Pepsi ist. Ja.
Das finde ich.
Ja. Und das ist ja praktisch, genau, haben wir heute Mittag gerade am Mittagstisch gehabt. Ne? Wir waren von Kosmetika war es gewesen. Die Damen hatten hier 15-jährige Mädels, ne? Und die bestellen halt dann mal schnell ihre Kosmetik über Uber. Mhm. Und die kommt halt rechtzeitig, bevor es auf die Party geht, nach Hause, ja. Und demzufolge haben wir auch plötzlich jetzt CPG-Advertisers auf unserer Plattform, ja, also die großen, ob es ein Unilever und Pepsi ist und so weiter. Also wie gesagt, sehr, sehr spannend in dem ganzen Bereich Retail Media, Performance und wie gesagt, das haben wir alles global ausgerollt. Und das zweite Spannende ist, und glaube ich, da kommt auch für uns der Unterschied rein, dass wir natürlich auch eine immense Menge an Daten haben über Nutzer, die uns einfach Uber nutzen als Ride-Sharing-Plattform. Ja, das heißt, ich weiß, dass natürlich jetzt der liebe Olli mit einem Uber vom Flughafen in das Possible-Hotel gekommen ist, ne? Und wahrscheinlich hat er dann...
Was tatsächlich stimmt, jetzt macht es mir ein bisschen Angst, weil der Datenschutz in Amerika ist ja nicht so weit.
Du kannst immer ein Opt-out machen, ja, also kein Thema. In Deutschland ist es ein Opt-in. Das heißt, wir wissen, wir wissen halt, wo Menschen unterwegs sind in einem Uber, ja, und es ist extrem spannend. Und es sind auch Daten, die sonst keiner eigentlich hat. Jeder weiß vielleicht, was man auf einer sozialen Plattform macht. Jeder weiß, was du vielleicht searchst oder was du vielleicht, wie gesagt, kaufst, ja. Aber wirklich 1:1 wissen, was Menschen in der realen Welt machen und dies zu nutzen für Real-Time-Targeting, ja, das ist also wirklich unglaublich spannend und das bringt natürlich unglaubliches Gehör bei allen Advertisern, demzufolge das aufzubauen. In Kombination mit dem, was wir auf der Eats-Seite haben, ist natürlich super faszinierend.
Das sind ja auch zwei Seiten einer Medaille. Also wo Olli jetzt gerade sagt, oh, das ist ja fast ein bisschen spooky, dass du weißt, dass ich mit der Uber gekommen bin. Und auf der anderen Seite, ich kenne jemanden, der das für sich völlig gut ausnutzt, dass er, wenn er eine neue Sache sucht, irgendwie sagt, ich habe jetzt Interesse an einem neuen Produkt in der Richtung. Der guckt sich alles an, damit er getargetet wird und darüber neue Dinge kennenlernt. Der ist also sehr offen dafür, sehr spezifisch neue Dinge dazu bekommen. Und das ist ein gemeinsamer Bekannter von uns, Olli. Schöne Grüße an der Stelle.
Ich glaube, das Spannende ist bei der Werbung, ne? Letztendlich muss die Werbung relevant sein. Ja,
genau.
Und häufig ist halt eben nicht relevant, ja. Und ich glaube, das Schöne gerade auf der Mobility-Seite ist, Werbung ist halt eben relevant, ja. Weil wir halt eben genau wissen, du bist auf dem Weg zu der Konferenz hier, du bist auf dem Weg zum Walmart, du bist auf dem Weg zu US Open, was immer es halt eben gerade mag. Und das Spannende ist, wie viele Leute mich ansprechen, dass sie die Werbung gesehen haben. Ja, also wir hatten gestern war es im Gespräch, da haben Leute gesagt, hey, erinner dich, letztes Jahr habe ich die Werbung gesehen von Possible, ja, als ich bei der IAB-Konferenz war, letztes Jahr. Ja, aber wie häufig erinnerst du dich noch an eine Werbung, die du ein Jahr zuvor gesehen hast?
Ja, das ist schon, ne?
Also das ist schon echt cool, aber das zeigt wirklich, wie hochrelevant Werbung ist und demzufolge, wie gut sie funktioniert.
Wir haben ja ein Problem hier bei ASAP Digital. Die Gäste, die wir aussuchen, die sind immer so unglaublich begeistert tatsächlich. Die brennen ja für ein Produkt, was irgendwie schneller nach vorne muss. Für Themen, die irgendwie schneller realisiert und bolder gedacht werden müssen. Die reden total ungern über sich selber. Das ist immer meine Schwierigkeit. Und Marc ist uns ja gerade schon davon galoppiert im Thema Produkt, was ja wirklich spannend ist. Aber wir gehen in all diese Punkte auch tatsächlich noch rein. Aber erstmal wollten wir noch ganz klein bisschen über dich tatsächlich reden. Weil wir haben ja aus dem deutschen Media- und Marketing-Markt aus der Industrie heraus gar nicht so viele Leute, die den Sprung über den Ozean mitten nach New York, diese Traumkarriere, ich will nicht Tellerwäsche-Karriere sagen, oder bei Web.de war ein ganz guter Start, ne? Ich will nicht Tellerwäsche-Karriere sagen, aber diese Traumkarriere, Bilderbuchkarriere tatsächlich gemacht haben, von dem viele tatsächlich träumen, die auch hinzukriegen. Du bist einer von den Vorbildern, wo man sagen kann, guck mal so macht man es dann aber bitte auch richtig und bold und stark. Und wenn man sich so ein bisschen umhört, ist es auch ganz schön, was Leute über dich erzählen. Full-Stack-Marketer war ein Begriff, der mir entgegengeflogen ist, den ich eigentlich am allerbeschreibendsten fand. Was ein toller Begriff, Full-Stack-Marketer. Immer auch eher der Math-Man als der Mad-Man der Werbeszene. So ist meine Beschreibung für dich. Du hast dich immer für Zahlen und Technologien interessiert, während andere irgendwo in ihren Bildern und Bauchgefühlen waren. Ich habe dich immer auch wahrgenommen über die Jahrzehnte als ein Vermittler zwischen Kulturen. Das ist ein Thema, wo wir unbedingt gleich noch mit rein müssen. Erst aus Deutschland heraus die Brücken in die anderen Länder und dann nachher aus New York raus sein und immer wieder auch der Erklärbär Deutschland zu erklären. Ich glaube, da findest du die auch immer wieder in deinen Investments auch wieder. Und wie eben eingangs schon gesagt, Pionier auch für die kühnsten und boldsten Sachen, die noch keiner vorher gemacht hat. Allein das Innovieren von Targeting ganz zu Beginn aus Deutschland heraus, als Targeting-Systeme noch nicht üblich waren. Das geht auf deine Kappe und ist super spannend. Aber ich dachte, bevor wir hier lange reden, über dich reden, das kann jemand anders noch viel besser. Und da haben wir mal jemand anderen gefragt, was er denn so über dich erzählen kann, den wir beide kennen. Und Christian Muche, der CEO und Founder der Possible-Konferenz, war natürlich naheliegend, ihn einzufangen, mal zu fragen, Dr. Marc Greta, was ist denn das für eine?
Marc Greta ist einer der mir bekannten wenigen deutschen Führungskräfte in den USA, der seit vielen, vielen Jahren extrem erfolgreich Unternehmen leitet, aufgebaut hat und entsprechend auch weiterentwickelt hat. Er war bei Xaxis, einer WPP-Tochter, für lange Zeit. Er hat Seismic, ein AdTech, führendes AdTech-Unternehmen, groß gemacht. Er war bei Amazon und seit 3 Jahren hat er praktisch eine komplett neue Division bei Uber aufgebaut, Uber Advertising, sehr erfolgreich mit großem Echo im Markt. Und was mich besonders an ihm beeindruckt, ist seine Unaufgeregtheit. Das heißt, wenn immer ich mit ihm spreche, hat man das Gefühl, dass ihn nichts aus der Ruhe bringen kann, trotz des ganzen Hypes, den wir ja ständig in unserer Industrie erleben. Und ich schätze ihn sehr, seit vielen Jahren als Freund und auch als Geschäftspartner. Eine tolle Persönlichkeit, die hier heute zu Gast ist.
Wow, dankeschön.
Wenn wir wieder ein bisschen den Schwenk machen zu deinen Erfahrungen auf diesem Karriereweg. Was hast du selber in deiner Karriere so beobachtet, wie Leute auf deinem Weg dir folgen, schneller sich in digitale Innovation reinzulehnen, größer zu denken? Ist das hier in den USA völlig anders als in Deutschland? Was waren so deine Erfahrungen zum Thema digitale Adaption und diese digitale Ungeduld?
Also ich glaube schon, dass es in USA insgesamt ein bisschen schneller geht. Ne? Das liegt natürlich einerseits daran, dass einfach der Markt einfach größer ist und damit es viel leichter ist, einfach Dinge mal auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Der Amerikaner gemeinhin sieht aber auch mehr die Chance und weniger das Risiko. Probiert halt einfach mal 10 Dinge aus und vielleicht klappt eins davon, wenn ja, wunderbar. Der Deutsche, glaube ich, der überlegt zu lange, welches von den 10 Ideen ist jetzt die am Schluss gewinnbringendste Idee, und bis er es dann fertig analysiert hat, hat sich der Markt schon viel, viel weiterentwickelt. Und von daher, glaube ich, dieses Trial and Error, was der Amerikaner eigentlich ins Blut bekommt, ist tatsächlich durchaus in einer schnell lebenden Branche wie bei uns richtig. Wenn du eine Branche hast, die sehr langsam sich bewegt, ja, dann macht es durchaus Sinn, extrem in die Tiefe zu gehen und wirklich langsam sich zu bewegen. Aber bei uns, wir bewegen so schnell, du musst einfach mit schnell sein, und das geht einfach nur, indem du halt ein bisschen probierst, testest, Risiko eingehst, und wenn du halt Fehler machst, hey, dann geht die Welt nicht unter, lernst davon und machst weiter.
Spannend eigentlich, wo wir in Deutschland aus der Industrie und aus der Stärke der Automobilindustrie kommen, wo du Sachen lange konstruiert hast und genau. Selbst wo Autos heute eigentlich über Release-Zyklen der Software sich von anderen differenzieren, wird das ordentlich natürlich sehr zum Nachteil, ne?
Absolut. Das ist halt leider schade, ne? Ich meine, die Autoindustrie ist ein perfektes Beispiel, ja. Ich meine, wie stolz war nicht jeder, ein deutsches Auto zu fahren, auch in den USA, ne? Weil einfach die Qualität halt viel, viel besser ist und war, wie das halt bei die amerikanischen Autos eben auf den Markt gebracht hat. Aber diese Qualität kam halt auch mit einem Preis, nämlich der Preis war, es hat lange gedauert, diese Perfektion im Prinzip zu machen und teilweise vielleicht auch so über zu perfektionieren. Und jetzt in einem Markt, wo sich halt alles schnell dreht, wo tatsächlich das Auto jetzt mehr eine Software-Plattform ist als wirklich eine Hardware-Plattform, wo auch gerade mit Firmen wie Uber man in Zukunft auch gar kein Auto mehr kauft, sondern das halt eben nur noch nutzt, wann notwendig ist. Das heißt, es ist nur noch ein Service, eine Serviceleistung, die du in Anspruch nimmst. Da geht einfach halt alles viel, viel schneller. Und muss man einfach mit und muss einfach halt tatsächlich halt auch mal 5 Grad sein lassen und einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. Und wenn ja, ist gut. Und wenn nicht, wie gesagt, geht die Welt nicht unter, lernt man davon und macht weiter. Und ich glaube, das Schöne für mich war auch, um zurückzukommen, wie ich nach in die USA gekommen bin, weißt du, mit diesem deutschen Qualitätsbewusstsein. Ja, und du kommst dann in die USA, wo es doch sehr, sehr viel um Sales geht, um Verkaufen geht, um die große Vision zu verkaufen, ja. Und das Schöne war, dass ich halt immer versucht habe, beide zusammenzubringen. Ja, die Qualität, der Tiefgang, verstehen, was die Kunden wollen, und gleichzeitig musst du aber halt auch lernen, in groß zu denken und zu verkaufen. Sonst kommst du in den USA nicht weit, und die Leute wissen es dann wertzuschätzen, wenn du beides kannst. Also wenn du sowohl tief gehen kannst, als auch groß gehen kannst, wenn du analytisch bist, aber auch kreativ bist. Weil zu häufig findest du selbst in einem großen Land wie USA, dass Menschen sehr, sehr stark spezialisieren, und dann können sie nur das eine oder nur das andere. Und wer dann beides kann, groß denken, in die Tiefe gehen, Kreation und Mathe, Left Brain, Right Brain, der hat da einfach einen Wettbewerbsvorteil.
Was musstest du konkret verändern? Da muss ich unbedingt mal nachfassen. Du musstest ja wahrscheinlich aus deiner deutschen Denke wirklich richtig beschleunigen. Das kann man machen, indem man weniger schläft, aber auch nur bis zu gewissen Grenzen, weil deine Exaktheit abwerfen war wahrscheinlich nur bedingt möglich. Wie hast du dich selber umgestellt bei diesem Wechsel?
Also das dauert auch ein bisschen, das ist ein Prozess, ja. Und ich erinnere mich in der Vergangenheit, als ich nach Deutschland im Sommer mal war, da war Texas noch auch groß in Deutschland, da kam ich zurück nach dem Sommer in die USA, und ich musste tatsächlich meine Sprache umstellen. Warum? Weil in Deutschland sucht man halt dann doch die Fliege in der Suppe, das Korn, das Negative, ja, das Problem. Und das machst du in den USA nicht. Du suchst in den USA nicht das Problem. Du suchst in den USA die Chance, die Opportunität, die Möglichkeit, schneller zu werden, größer zu werden, mehr Kundennutzen zu stiften. Du suchst nicht das Problem. Das Problem mal dann irgendwann kommen, und dann versuchst du es zu lösen. Und wenn es löst, ist gut. Wenn nicht, dann hast du vielleicht ein Problem. Aber in Deutschland versuchst du immer erstmal das Negative zu sehen. Und allein schon in der Sprache, im Denken, war für mich das größte Umstellende, nicht das Negative zuerst zu sehen, sondern das dann zu lösen, wenn du dort bist, aber erstmal das Positive in der Idee zu sehen, in der Zusammenarbeit zu sehen.
Das habe ich genauso wie du erlebt in meinen 10 Jahren bei Facebook. Ich habe es nur nicht so artikulieren können. Dieser Punkt tatsächlich, wenn du auf was wirklich Offensichtliches, Negatives hinweist, was man wirklich anfassen muss, dass du nach dem Meeting das Feedback kriegst, du warst halt wieder sehr negativ, weil das fand ich nicht gut.
Ja, weil letztendlich die Amerikaner sind damit auch ein bisschen selektiver und sagen, hey, ich möchte mich mit Leuten umgeben, die mich positiv beeinflussen, weißt du, die mich helfen und nicht die mich runterziehen. Die wollen nicht nur die kreiscremigen, negativen, ja, Deutschen in einem Raum haben, ja. Das ist nicht, da kommt keine, wie soll ich sagen, Dynamik in den Raum, in das Gespräch, keine Excitement, ja. Wenn du, aber hast du das gedacht, hast du jetzt gedacht? Und deswegen musst du dich selbst halt eben umstellen und musst aber tatsächlich immer erstmal das Positive sehen und das heißt auch Sprache ändern. Und wenn du die Sprache änderst, dann änderst du ja auch dein Denken, ja. Und dann kommt halt ein zusammen und ja, dann läuft's.
Da bist du sicher froh, dass du die ganze Klaviatur spielen kannst, denn je nach Situation ist das sicher mal so oder mal so hilfreicher.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich richtig und ist so ein bisschen die Krux, auch wenn du tatsächlich dann eine Firma, ob es Sexus war oder ob es Uber war, wenn du die global ausrollen möchtest, ja, da musst du tatsächlich auch beide Sprachen oder mehrere Sprachen auch tatsächlich kennen und muss auch dann so ein bisschen die lokalen Nuancen einfach verstehen und vor allen Dingen auch ein Gefühl dafür haben, warum die halt tatsächlich in Italien anders agieren wie vielleicht in Frankreich oder in Deutschland und warum man es einfach zu verstehen hat, zu respektieren hat, zu akzeptieren hat und nicht einfach nicht nur das Amerikanische drüber stülpt und friss oder stirb mäßig machst. Da kommst du halt eben halt auch nicht weit.
Du kommst nicht weit mit, ne? Nee.
Sprechen wir über Uber noch ein bisschen mehr. Ihr seid ja in vielerlei Hinsicht gerade auf einem Allzeithoch und nicht nur, was euren Aktienkurs betrifft. Wie schafft ihr es bei Uber, über eure Kultur, Wachstum und Innovation im Unternehmen in so bemerkenswerter Weise voranzutreiben? Also in diesen ganzen Sparten Mobilität, Kurierdienste, Essenslieferung, Lebensmittel. Wie macht ihr das in deinen Augen?
Also ich glaube, der Trick bei Uber ist tatsächlich, alles wird getestet. Ja, also du hast wirklich jedes Feature, jede Geschichte wird erstmal in einem A/B-Test, ja, erstmal am Endkunden getestet und wenn es funktioniert, wird es skaliert, wenn es nicht funktioniert, lernst du davon und testest was Neues. Ja, also das kontinuierliche Testen, das kontinuierliche Ausprobieren ist eigentlich ein entscheidendes Element der Uber-Kultur und warum auch die Company so schnell ist, weißt du? Ist nicht so, dass du jetzt überlegst, sag mal, du hättest jetzt bei Uber Eats den Shopping Basket, den Checkout. Soll der jetzt oben links sein, oben rechts, unten links, unten rechts, wo auch immer? Ja, du könntest es, die Leute lesen von links nach rechts, die sind meistens Rechtshänder, was auch immer, ja. Du könntest ewig lange Theorien machen. Nein, du testest es einfach aus, ja. Und die Daten zeigen dir relativ schnell, was am besten funktioniert. Und das, was funktioniert, das scalst du. Und das, was nicht funktioniert, das machst du halt nicht mehr, ja. Und das gibt tatsächlich Geschwindigkeit, dieses permanente Testen und dann ist auch die ganze Infrastruktur aufgebaut zum Testen. Du hast ein großes Data Science Team, das dann entsprechendes methodisch macht und das funktioniert. Was du aber eben auch brauchst, ist, du musst sicherstellen, dass du dich nicht hinter den Test versteckst, ja, und dann nur sagst, hey, die Daten haben wir aber gezeigt. Das heißt, du musst schon noch ein bisschen so ein Bauchgefühl entwickeln, indem du lange genug tief in der Branche drin bist und eigentlich das Why verstehst, warum Kunden handeln, wie sie handeln, warum Werbetreibende handeln, wie sie handeln, was häufig oberflächlich eher irrational erscheint. Ja. Aber wenn du beides hast, du hast dieses Verständnis, das Why, warum sie handeln, wie sie handeln und zusätzlich mit A/B-Tests in Schnelligkeit hast, dann glaube ich, ist ja auch deine Company in relativ schnellen Zeit groß auf.
Aber das ist total spannend. Was du da beschreibst, ist ja die Magie der Iteration und dass ihr das bei Uber lebt, das ist, glaube ich, allen bewusst. Das kann man von außen annehmen. Es ist eine Company, die schon von vornherein zu den großen Disruptoren gehörte und das immer noch tut in verschiedensten Bereichen. Unsere Hörerschaft ist ja in verschiedenen, naja, Branchen und auf verschiedenen Stadien des digitalen Aufbruchs unterwegs. Was würdest du Menschen raten, die eben nicht in so einer Disruptor-Company arbeiten und die sich fragen, wie sie genau das jetzt miteinander verheiraten sollen? Einerseits dieser Hunger nach Daten, nach Erkenntnissen, die belastbar sind, nach Testing, nach Learning, nach Iteration und andererseits dieses, na, wir müssen es erstmal verstehen, wir müssen ein bisschen Research machen, wir müssen die Erfahrung anwenden. Das sind ja teilweise konkurrierende Interessen und wenn man dann nicht so eine gefestigte Innovations- und Disruptor-Kultur hat, wie ihr das habt, dann kann das in so einem, ich sag jetzt mal, stereotyp deutschen Unternehmen schon schwer fallen, diesen Prozess zu gehen. Gibt es da einen Rat, den du auf den Weg geben kannst?
Ich glaube, das ist so die 10 Milliarden Dollar Frage für.
Dachte ich gerade auch. Deswegen
stößt. Ich glaube, wenn wir drei das heute rausfinden würden, ja, dann wären wir alle sehr optimistisch bezüglich.
Alle Ohren auf dich, Marc.
Das ist der Standard Deutschland. Aber nämlich eine Sache, die mir in den Kopf kommt, weiß ob sie die Frage direkt beantwortet, aber ich glaube, was wir uns verinnerlichen sollten, ist Folgendes. Wenn du über digitale Geschäftsfelder sprichst, ja, dann haben die eigentlich alle zwei Elemente. Das eine Element ist ein B2C-Geschäft. Und bei dem B2C-Geschäft geht es am Schluss ausschließlich darum, Daten zu generieren und die Generierung der Daten möglichst billig zu produzieren, zu machen. Ja, Beispiel. Google ist ein B2B-Geschäft, du search bei Google und du produzierst damit Daten, indem du Search machst. Ja? Du lädst was hoch bei Instagram, bei Facebook, du produzierst Daten, indem du das machst. Ja? Du steigst in Uber ein, du produzierst Daten über deine Bewegung. Ja? Und das ist im Prinzip tatsächlich B2C, das eine Geschäftsmodell. Ja? In Zukunft Klar. wird es sein, du steigst in einem BMW ein und du produzierst Daten, indem du halt von A nach B fährst. Ja?
Es wird, na klar, ist ja jetzt schon so teilweise.
Mhm. Jetzt schon so, genau. Aber du musst dir bewusst sein als Firma, dass du tatsächlich ein B2C-Geschäft hast, was Daten produziert. Ja? Mhm. Jetzt schaue ich mir vielleicht eine TV-Station an. Das Problem bei denen ist, wenn die Daten generieren, nämlich Content produzieren, Filme produzieren, die du am Schluss schaust, diese Datenproduktion ist zu teuer. Ja, relativ gesehen zu den Daten, die bei TikTok produziert werden oder beim YouTube produziert werden. Das heißt, Klar. die haben einfach einen Ja. Wettbewerbsnachteil, wenn es um das Thema geht, kostengünstiges Datenproduktion. Mhm, so B2C ist ein Bereich. Ja. Der zweite Bereich ist jetzt, du hast dann eben einen B2B-Bereich und der B2B-Bereich hat die Aufgabe, die Daten zu monetarisieren. Ja, und da kommt dann jetzt quasi in meinem Falle Advertising ins Spiel. Ja. Und die Krux ist jetzt, dass du einen B2C-Bereich und einen B2B-Bereich eigentlich nicht gleich führen kannst. Der B2C-Bereich, der muss möglicherweise noch nicht mal profitabel sein, solange er halt einfach nur hochrelevante Daten möglichst billigst produziert. Die eigentliche Marge wird dann gemacht in dem B2B-Bereich, ja, dort, wo dann halt Datenmonetarisierung stattfindet. Und letztendlich kannst du fast alle große Firmen in diese zwei Bereiche kann auf aufteilen. Und wenn dir das erstmal bewusst ist, glaube ich, steuerst du Organisationen ganz, ganz anders, viel, viel bewusster und letztendlich in einer digitalen Umgebung auch viel, viel erfolgsträchtiger.
Danke, Marc. Ich glaube, hiermit sind wir auf Gold gestoßen, weil das, was du am Anfang eingeworfen hast zu dieser Frage, nämlich ja, das ist total schwer und auf die Antwort sind wir alle mal gespannt, weil die suchen wir alle. Das machen wir mit diesem Podcast. Wir versuchen, verschiedene Perspektiven zu sammeln. Und so wie du gerade datengetriebene Geschäftsmodelle erklärt hast, so kurz und knackig hat mir das noch keiner erzählt. Deswegen vielen Dank dafür, auch jetzt mal stellvertretend für alle, die das gerade hören und denken, ah.
Wer es noch nicht glaubt, guckt einfach mal nach, was die 10 wertvollsten Unternehmen der Welt sind und wie viele davon in das, was Marc gerade erzählt hat, einzuordnen sind und wird eine recht hohe Trefferquote dabei haben. Lass uns bei Uber Advertising noch ein bisschen bleiben. Mhm. Es ist ja ein wirklich richtig erfolgreiches Corporate Startup. Mhm. In einem erfolgreichen Nicht-mehr-Startup. Mhm. Wie war das an den Start zu bringen? Ist das eine, was mich umtreibt? Weil so ein Startup hat immer in so einem Unternehmen Barrieren, wo es irgendwie durch muss, allein zu erzählen, das ist das eigentliche Geschäftsmodell, was hier zählt. Das andere, das muss niemals profitabel sein. Seht vielleicht einige anders. Da würde ich gerne ein bisschen was von dieser Startup-Geschichte hören. Und dann müssen wir unbedingt noch näher rein in das, was ihr eigentlich tut für große und für kleine Unternehmen, nämlich ja. dieses Zauberwort Mobility Media.
Ja.
Wo immer du anfangen magst.
Fangen wir beim ersten an. Tatsächlich ein Startup aufzubauen in einem größeren Unternehmen, sozusagen als Intrapreneur zu agieren, ne? Also wer ist extra Entrepreneur, ist sicherlich nicht einfach. Und du hast genau auch schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Am Anfang sagen dir die Leute, ich will keine Ads. In der Uber-App, weißt du? Ich möchte von A nach B kommen, das soll möglichst reibungslos sein. Ads stört, lenkt ab.
Das sagen die Leute intern oder sagen
intern,
die User?
Intern.
So war am Maß für genau, User.
So war intern so die Einstellung, wir brauchen keine Ads, was soll denn das, ja? Bleib mir weg, ja? Und hier mal, wir haben über AB-Testing gesprochen. Hier war dann der folgende Trick. Wir haben dann tatsächlich mal getestet, was denn passiert, wenn du ein Ad in der Uber-App hast. Und siehe da, was wir gesehen haben, ist, dass wenn du diese Ad hast, schauen sich die Nutzer diese Ad an, werden abgelenkt, weil sie sich mit diesem Content beschäftigen. Und schwupps, in der Zeit kommt das Auto und nimmt sie mit. Und dann hat sich plötzlich gezeigt, dass die Cancellation Rates für die Uber Rides reduziert wird. Also wir haben weniger Cancellations mit Ads in der App versus ohne.
Kaum zu glauben. Halt,
ja, weil die sind auch beschäftigt. Die beschäftigen sich mit der Ad und gucken die Ad an.
Anstatt das nächste Video Yellow Cap anzuhalten und zu stornieren.
Der fährt links rum, der müsste auch rechts rum, genervt, cancel. Ja? Sprich, die sind abgelenkt. Ja? Und plötzlich hatten wir nicht nur einen Vorteil, indem wir sagen, wir generieren hier Advertising Revenue, aber wir haben plötzlich auch einen Vorteil für das Core-Mobility-Geschäft, dass deren eigene KPI plötzlich positiv beeinflusst wurden. Ja? Und das hat extrem geholfen. Ähnliche Situation passiert auf der Uber Eats-Seite. Ja? Und zwar, wenn du Uber Eats hast als Plattform ohne Ads, dann bestellen wir immer vom gleichen Pizzaladen und immer vom gleichen Sushi-Laden, weil wir es einfach gewohnt sind. Wenn du Ads hast, plötzlich probierst du andere Restaurants aus und hast eine größere Vielfalt von dem, was du zu Hause dann isst. Und das letztendlich genießen dann die Nutzer. Ja, das ist mal schön, mal eine andere Pizza zu essen, auch mal von Italiener zu bestellen oder mal Griechisch zu haben. Und das heißt, Ads eigentlich hilft dann quasi eine größere Vielfalt dem Kunden vorzuführen und damit bestellen sie reichhaltiger, unterschiedlicher und finden es am Schluss letztlich positiv. Also wieder gleiches Spiel. Die Ads haben geholfen, das Core-Geschäft einfach aus Nutzersicht zu verbessern. Und diese beiden Anekdoten haben geholfen dann, dass wir dann das interne kind of überwunden konnten, die interne kind of Ablehnung, die es am Anfang tatsächlich gab. Und dann kam halt eben eins zum anderen.
Und dann kam tatsächlich wahrscheinlich die ungestörte Wachstumsphase.
Und dann kam das Wachstum.
Welche Dimension hat das jetzt? Ich glaube, ganz viele HörerInnen können sich das gar nicht vorstellen, wie groß das und wie viele Länder hier aktiv sind, wie viele Leuten.
Ja, also wir haben, wie gesagt, vor 3 Jahren angefangen. Wir haben jetzt knapp 1 Milliarde in Cash-Umsatz. Also ich glaube, hochprofitabel. Wir sind jetzt live in 32 Märkten weltweit. Team sind es rund 600 Leute, ein bisschen mehr. Also wie gesagt, haben es extrem schnell einfach aufgebaut. Ja, das macht halt einfach super viel Spaß.
Gut, Digitalisierungsschmerzen brauche ich nicht nachfragen in einem Unternehmen wie Uber. Da werdet ihr relativ wenige wahrscheinlich gehabt haben. Organisatorische Schmerzen bei einem so rasanten Aufbau, möglicherweise gab es die doch selbst in einem Unternehmen wie Uber.
Ja, also ich glaube, das Schwierige ist halt immer, richtig gute Leute zu finden. Ja, das haben wir immer das Problem, War for Talent, das haben wir natürlich ja auch. In meinem Falle war es halt wichtig zu sagen, also mit allem Respekt für was wir hier tun mit Advertising innerhalb von Uber, wir erfinden ja nicht wirklich die Welt komplett neu. Ja, also Uber hat Ride-Hailing komplett neu erfunden, Uber hat Delivery neu erfunden und ganze Industrien aufgebaut. Aber das ist nicht im Bereich Advertising der Fall, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Da gab es schon andere vor uns. Und deswegen war es für mich wichtig zu sagen, wenn wir Leute einstellen, dann stellen wir Leute ein mit Erfahrung. Ja, Leute, die es schon mal gemacht haben und es hat einfach geholfen mit der Geschwindigkeit. Ja, wir mussten halt nicht von null auf lernen, sondern wir wussten halt schon genau, was zu tun ist, weil wir haben es schon 3-4 Mal zuvor gemacht und es hat einfach mit der Geschwindigkeit einfach unglaublich geholfen.
Du sagst, das ist nichts Neues, Advertising in der App. Auf der anderen Seite ist Uber Advertising schon etwas völlig anderes, weil es tatsächlich eine physische und eine digitale Welt viel mehr miteinander integriert. Da sind tatsächlich Menschen auf einem Weg unterwegs, von denen du Daten kriegst. Die sind mit einem Auto unterwegs, sie bewegen sich von A nach B. Das ist schon ein bisschen was anderes, ne, als eure anderen Wettbewerber.
Da hast du schon recht, Oliver.
Deswegen lassen Sie das Thema Mobility Media noch ein bisschen zu greifen kriegen. Ja, ja. Was kann dieses Mobility Media als ein innovativerer digitaler Kommunikationskanal für große, aber auch für kleine Unternehmen tatsächlich an Mehrwert stiften, damit die schneller digitalisieren und mehr Leute einstellen können?
Ich glaube, wir sind da ganz, ganz am Anfang, ja, mit dem ganzen Mobility Media. Ich glaube, das wird so das nächste große Ding. Und ich habe immer gesagt, in 3-4 Jahren in Cannes wird es ein BMW, ein Toyota, werden in Cannes sein als Mediahäuser, die Media verkaufen. Warum? Folgendes. Und zwar, heute haben wir klein angefangen. Ich weiß, der Oliver ist jetzt in dem Uber auf dem Weg zu einem Walmart, ja, oder zu einem Hotel hier. Und wenn er auf dem Weg zum Walmart ist, wäre es ja optimal, wenn ein Procter & Gamble dann Werbung schaltet, dass halt der Oliver beim Walmart Procter & Gamble Produkte einkauft. Oder du bist auf dem Heimweg von den US Open, ja, hey, Nike soll bitte schön Werbung schalten, dass du vielleicht ein paar Tennissachen kaufst. Ja,
viele, wenn nicht. Ne?
Oder du bist auf dem Weg zu einem Restaurant und dann haben wir viele Beauty-Firmen, die halt Werbung machen, dass du vielleicht dann dein Lipstick ja noch schnell geliefert bekommst, bevor du ins Restaurant reingehst. Ja, und. Weißt, also wir haben extrem viel Ideen, die wir heute schon auch exekutiert haben, über die Tatsache, dass wir halt wissen, wo sich Menschen bewegen, wo sie gerade jetzt sind und wo sie gerade hingehen. Das größere Bild allerdings sehe ich ein Stückchen weiter. Nämlich in den USA ist es heute so, dass der gemeine Amerikaner circa 8 Stunden im Auto verbringt pro Woche. 8 Stunden pro Woche. Ja. Heute sitzt er hinterm Lenkrad und steuert das Auto noch selber. Morgen wird ihn ein Uber-Fahrer zum Ziel bringen oder das Auto fährt er selbst. Das heißt, er wird zwar weiterhin 8 Stunden im Auto verbringen, aber er wird 8 Stunden nicht mehr im Auto hinterm Lenkrad sitzen. Ja, und plötzlich hat er 8 Stunden Zeit, im Auto andere Dinge zu tun, Content zu konsumieren, Werbung zu konsumieren, Dinge einzukaufen. Das heißt, das Auto wird das nächste Wohnzimmer werden. Und die Screens im Auto, die werden das nächste große TV-Screen werden. Ja? Und das ist quasi das die nächste große Frontier, will ich mal sagen, in our Industry. Und ich glaube, das sind wir die Ersten, die das wirklich erkannt haben, die Ersten, die da wirklich aggressiv reingehen. Also wir haben jetzt auch ein großes Geschäft in den USA, nicht nur die Rider-App, sondern wir sind auch in 50 Städten in den USA mit Screens in Uber-Autos unterwegs, ja, wo man dann auch dann TV-like große Videos ausrollen können. Also ich glaube, das ist eine riesen Opportunität, die wir als Uber, glaube ich, auch gerade so versuchen zu erkennen, wie groß es ist. Und der Markt auch gerade so langsam merkt, da ist was Großes am Kommen. Die nächste Welle scheint gerade sich langsam aufzubauen. Ich glaube, das wird noch richtig, richtig groß werden.
Das heißt, eure Aufgabe nimmst du da wahr als eine, im Rahmen derer ihr beobachtet, was sich da gerade verschiebt, wie die Nutzung, wie die technologischen Möglichkeiten sich verschieben und dort als Erste auch sein wollt. Ich meine, ihr habt die Infrastruktur, ihr habt euch da eh schon positioniert seit x Jahren und jetzt gilt es, diese Gelegenheit, die sich euch ja bietet, gut zu nutzen. Und deshalb setzt ihr so alles in Bewegung. Du hast ja schon gerade erklärt, welche Leute ihr dazu einstellt, dass Erfahrung da auch wichtig ist, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Über Experimentieren und Iterationen haben wir in dieser Folge auch schon gesprochen. Gibt es da andere Bestandteile, wo du sagst, na, dazu muss aber schon noch das und das und das kommen, damit das auch ein Erfolg werden kann?
Also wie gesagt, ich meine, Rom wurde ja auch nicht über Nacht gebaut. Also sprich, die Vision, dass wir jetzt alle in Autos sitzen, die selber fahren, flächendeckend, das wird schon ein bisschen dauern, aber geh zu einer CS und du siehst tatsächlich dann die Autos über den großen Bildschirm. Also es wird kommen, keine Frage. Und ich glaube, da ist halt auch nochmal tatsächlich der Amerikaner, der sieht halt erstmal die Chance. Ja, der sieht erstmal die Chance, der lehnt sich rein und ist so ein bisschen so self-fulfilling prophecy, ja. Und dann wird es halt auch, passieren, ja. Also wenn du halt immer nur das Negative siehst, die Haken siehst, dann halbherzig reingehst, dann wird es halt eben auch nichts, ja. Also, ich meine, als Jugendliche haben wir alle Fußball gespielt, wahrscheinlich in Deutschland, ich auch. Du willst ja in ein Spiel reingehen und gewinnen. Du gehst ja nicht in ein Spiel rein, um zu verlieren. Ja? Und mit dieser Einstellung musst du halt auch in solche neue Dinge reingehen. Du gehst rein, um halt dann Mobility Media groß zu machen, in dem Markt zu gewinnen. Und da gehst du halt mit einer ganz anderen Überzeugung, Energie rein, Kraft rein und dann klappt es ja immer auch.
Stichwort Mobility Media. Eine der Tests, die draußen laufen, ist ja auch das stehende Auto zur Werbefläche zu machen und die Fensterscheibe zum Beispiel von Carsharing-Autos zu bespielen. Hast du da eine Meinung zu?
Sehr schwierig. Also mehrere Gründe. A, in häufigen Fällen, also gerade das Thema Car-Wrapper oder so weiter, ist aber nicht skalierbar. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass du tatsächlich dann das digital bespielst, ob das Screens auf dem Auto ist, ob du jetzt irgendwelche Projektoren hast auf der Seite vom Auto. Das Problem ein bisschen bei den ganzen Themen ist, dass sich Autos sicher bewegen. Ja? Und dadurch, dass sich die Autos bewegen, ja, ist das Messen des Erfolges extrem schwierig. Weil du nicht weißt, wie viele Menschen eigentlich von außen sehen tatsächlich dann diese Werbung auf dem Auto. Ja? Und deswegen ist es ein Thema, ist es Digital Out of Home, ist bewegendes Auto deutlich schwieriger, wie wenn du noch irgendein so ein Billboard hast auf dem Times Square, wo jeder weiß, wie viele Menschen im Durchschnitt an einem Montag um 3 stehen und dann möglicherweise das Bild dann eben sehen. Also das ist bei bewegenden Autos extrem schwierig. Messung ist schwierig. Du kannst kein Targeting wirklich messen, außer ein bisschen Geotargeting. Also von daher sind wir überzeugt, wichtiger, du machst es im Auto drin, wo du wirklich weißt, wer sitzt im Auto. Du kannst One-to-One-Targeting machen. Das ist ganz andere Spielwiese. Da gehen wir auch Richtung TV-Gelder, CTV-Gelder und nicht auf irgendwelche Digital-Out-of-Home-Budgets.
Das ist ganz komisch. Ich bin ja absolut werbeaffin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, bei so bespielt mit Werbung, mit Bewegtbild bespielten stehenden Autos. Da schreit dann mein Consumer irgendwie dann doch mal in mir und sagt, genug ist genug. Ich verstehe das. Ich denke gerade an Framen, an die Company, die in WeWork und in Fitnesscenter Werbeflächen baut. Das verstehe ich. Das macht Sinn, macht Spaß. Aber dann irgendwo jetzt auch noch das letzte parkende Auto noch zu bespielen, da ist bei mir auch Schluss. Wie siehst du das, Martin?
Ja, also wie soll ich sagen, ich kann den Gedanken nachvollziehen, weil Werbung da ja akzeptiert ist in den Kontexten, in denen wir sie kennen. Schaufenster, na klar, die sind ja für Werbung gebaut worden, in die Gebäude rein, das kann man nachvollziehen. Und dass wir alle in den Handys und in den Screens, in die wir so gucken, Werbung sehen, das ist für uns auch völlig normal und das ist auch akzeptiert. Aber es wird natürlich dann irgendwie, wie soll ich sagen, etwas in die eigene Welt und Umwelt eindringend, wenn auf einmal so ein Objekt, wo du gar nicht vermutet hast, dass da Werbung laufen könnte, Werbung dir zuschmeißt. Und die ist dann auch nicht mal relevant, weil du bist ja nicht irgendwie getargetet oder so, sondern du siehst irgendetwas da gerade flimmern. Ja, ich glaube, da könnte ich auch ohne leben.
Ja, ich glaube, der Punkt, den du gerade sagst, ist wirklich diese Relevanz. Ne? Die ist halt einfach häufig nicht der Fall und damit wird die Werbung nicht nutzenbringend und demzufolge nimmst du sie nicht an. Ja? Und je mehr wir tatsächlich One-to-One-Targeting machen können und je relevanter die wird, desto mehr wird Werbung eigentlich zur Information und als solche auch wertgeschätzt und dann ist sie auch auf jeden Fall akzeptabel. Ne? Andererseits muss man auch ehrlich sein, wenn wir jetzt mal nach Asien schauen, ja, ob es in Taiwan ist oder in Japan ist, die haben schon deutlich mehr Screens, ja, wie wir das haben. Und da kann man vielleicht auch schon ein bisschen sehen, was so die Zukunft möglicherweise bringt.
Genau, also da wird sich auch sicher eine Menge verändern. Und das hängt ja auch immer von den Gewohnheiten ab, die man so hat und von den persönlichen Präferenzen. Also du sagst schon, Relevanz und Kontext sind das eine. Und ich habe ja vorhin die Story erzählt von der Person, die ich kenne, die sich so gerne davon bespielen lassen, die sich freut, wenn sie gut getargetet werden, sagt, ah, jetzt habe ich hier nochmal eine Company kennengelernt, die einen ganz anderen Laufschuh macht. Und dann muss ich nicht nur bei Nike gucken, sondern kann mir von denen auch mal die Sachen angucken, weil ich auch ein Interesse daran habe, so Startups zu unterstützen, neue Innovationen kennenzulernen. Und die lerne ich dann kennen, wenn ich von der Plattform, auf der ich unterwegs bin, auch so gelabelt bin als jemand, der sich gerade dafür interessiert. Das kann ja durchaus Vorteile haben und ich glaube, die kennen wir alle. Wir kennen die Vor- und Nachteile dessen. Es muss halt relevant sein.
Ganz genau.
Sehr gut. Wir hatten an dieser Stelle auch geplant, dass wir noch einmal so über die Unterschiede von deutscher Unternehmenskultur und im globalen Vergleich sprechen. Du hast ja auch viel internationale Erfahrung.
Marc hat es so intensiv mitgekriegt, hatte ich ja die Chance, Teile deiner Karriere das mitzuverfolgen, aus Düsseldorf heraus Technologien zu entwickeln, die dann unter anderem die Engländer übernehmen sollten, bitteschön, und auch die Amerikaner, weil es halt die ordentlichst gemachten sind und auch noch zur rechten Zeit kommen. Das war wahrscheinlich ganz spannend, jetzt gar nicht mehr so aus der Technologie- und Produktperspektive, sondern aus dem Zusammenspiel der Mentalitäten der Länder. Und umgekehrt kriegst du das jetzt auch mit wieder aus den USA, das Zusammenspiel sehr unterschiedlicher Nationen. Wie adaptieren die etwas? Worüber stolpern die? Tatsächlich top of mind. Was sind da deine Beobachtungen aus diesen beiden Welten?
Also ich glaube, dass sich der gemeine Deutsche auch tatsächlich schlecht verkauft. Wir können uns nicht verkaufen. Ja, und das ist ein bisschen schade, weil tatsächlich häufig sind die Produkte tatsächlich gut. Ja, wir denken ja extrem lange über ein Produkt nach und die Qualität, die stimmt meistens. Nur was dann fehlt, ist tatsächlich, dass wir es heute nicht schaffen, zu verkaufen, groß zu denken, Risiko einzugehen, vielleicht auch mal Geld aufzunehmen, um eine teure Verkaufstruppe in New York dann aufzubauen, um dann halt tatsächlich hier erfolgreich zu sein. Also ich glaube, das ist Verkaufen lernen die Kinder ja hier schon vor dem Kindergarten, ja, zu präsentieren lernen die schon vom Kindergarten. Das ist, glaube ich, spannend. Was auch interessant für mich war, ist, dass zumindest in New York, ja, macht man Geschäfte zwischen Menschen und nicht zwischen Firmen. Ja, also sprich, ich mache heute mit Oliver Geschäft, der, sagen wir, bei BMW ist, ja, und wenn Oliver morgen zu Mercedes gehe, dann mache ich morgen mit Mercedes Geschäft, weil ich mache nämlich mit Oliver Geschäft. Ja, also die persönliche Beziehung zwischen zwei Menschen ist viel, viel wichtiger, erscheint es mir, wie das zumindest früher in Deutschland der Fall war. Und demzufolge ist tatsächlich das Thema Networking, Relationships aufzubauen, Leute zu kennen, unglaublich wichtig. Und das Dritte ist vielleicht, und das ist vielleicht ein bisschen das Negative in New York, die sind doch alle sehr stark, wie soll ich sagen, auf ihr eigenen Vorteil ausgerichtet. Ja? Das heißt, du musst tatsächlich wissen, was ist der Nutzen, den du dem anderen bringen kannst. Ja, also show me your incentive and I show your actions ist so ein bisschen das Thema. Also man muss wirklich verstehen, was treibt die Leute eigentlich an, ja. Deine will vielleicht eine Promotion. Okay, wie kriegt er die Promotion? Er muss das und das tun. Okay, wie kann ich ihm helfen, dass er das und das kriegt, weil er am Schluss eine Promotion will und damit, was ich mehr Geld haben möchte. Und da sind vielleicht, ist der Deutsche vielleicht auch ein bisschen zu naiv, der glaubt, wir arbeiten alle im besten Interesse des Unternehmens. Der New Yorker, glaube ich, der arbeitet eher im besten Interesse seiner eigenen Ich-Unternehmung. Ja, und wenn die eigene Ich-Unternehmung halt heute bei Mercedes ist, dann profitiert Mercedes davon. Wenn die morgen bei BMW ist, dann ist es halt eben BMW so. Aber wie gesagt, qualitativ, glaube ich, können wir alle mithalten. Wir müssen mehr verkaufen lernen, mehr auf Beziehungen achten und manchmal halt einfach nicht zu naiv sein.
Vielleicht, und das ist jetzt nur eine These, sprechen wir dann ja in deutschen Unternehmen gar nicht offen genug über Ambitionen, über eigene Pläne, über eigene Interessen und nehmen das immer so an, dass die andere Person schon im Unternehmensinteresse handelt und so weiter. Wenn wir aber ein bisschen offener darüber sprechen würden, dann könnten wir uns ja auch gegenseitig dabei helfen, unsere Pläne, unsere Ziele so ein bisschen besser zu erreichen. Das geht in alle Bereiche, ob es jetzt Verkaufen ist, ob es die Führung von Mitarbeitenden ist oder eben... Ja, eigentlich alles, was den Wandel so eines Unternehmens beeinflussen kann. Spannend. Es ist ja sowieso, ne? Immer wenn man Leute hat, die in internationalen Kontexten arbeiten, versucht man etwas daraus mitzunehmen und zu lernen. Also danke, dass du das heute mit uns teilst.
Ja, wir hatten es extra deswegen auf Deutsch gemacht, die Folge. Wir hatten schon überlegt, ob wir es auf Englisch machen, aber sonst hättest du nicht so frei reden können. Das trifft sich ja ganz gut. So, wir sind auf der Possible-Konferenz und die Frage, die wir jetzt die ganze Zeit gestellt haben, ist, was können die Deutschen von den Amerikanern und von dem globalen Austausch, der hier stattfindet, vielleicht mehr lernen und mehr mitnehmen? Das würde ich auch gerne mal als Frage loswerden. Was beobachtest du hier? Und vielleicht auch die Frage, was sollten die Leute hier vielleicht mal eine kleine Exkursion nach Deutschland machen und vielleicht dort mal ein bisschen die Oberschel aufspannen? Vielleicht können sie auch was von dort lernen.
Mit Sicherheit. Also ich glaube, der gemeine Deutsche in den USA muss erstmal den Label Deutsch weglassen. Ja, weil letztendlich geht es um einen großen Markt. Es ist egal, ob es Deutsch ist oder USA ist oder Frankreich oder Italien. Man denkt häufig immer noch halt in Deutsch.
Eine Ländergrenze.
Vergesst die Ländergrenze. Im Digitalen gibt es keine Ländergrenzen. Ja, das gibt es einfach nicht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch für einen Amerikaner zu verstehen, es gibt leider kein Europa. Ja, es gibt halt in Deutschland, was halt dann doch wieder ein paar andere Datenschutzgesetzgebungen hat, wie ein Italien oder wie ein Frankreich oder ein UK. Und leider ist es halt inzwischen so, dass der Amerikaner, der dann nach Europa möchte, für den ist Deutschland eigentlich zu klein und zu kompliziert. Ja? Und das ist leider schade, ja. Also das ist wirklich, wirklich schade, dass man den Amerikanern schon fast zwingen muss, sagen, geh doch auch bitte mal nach Deutschland. Ja, es ist kompliziert, aber hey, du hast immerhin einen relativ großen Markt in Europa, vergessen bitte nicht. Und das ist ein bisschen schade. Und wie gesagt, der Deutsche, der denkt zu klein, zu in Deutsch. Baue ein Produkt von Anfang an für die große Bühne und nicht für die kleine Bühne. Der Aufwand ist der gleiche. Aber wenn du es gedanklich von Anfang an so machst, wirst du später viel, viel leichter fallen und auch tatsächlich global erfolgreich zu sein, anstatt zu sagen, ich baue es mal für den deutschen Markt und dann versuche ich mal den großen Sprung über den Teich, das wird schwierig.
Sehr spannend. Das hat einen ganz guten Bezug zu einem Gespräch, was ich gestern Abend mit einem US-Investor hatte, wo ich die Position reingeschmissen habe, dass man für das komplizierte Europa eigentlich gar nicht so viel lokalisieren muss, dass 98% der Dinge eigentlich gleich sind. Und es viel weniger Komplexität in der Lokalisierung hat, als viele vielleicht denken. Nur es braucht diese 2% den Europäern das Gefühl geben, sich für ihre lokalen Spezifika zu interessieren und wenigstens mal eine Sekunde kurz zuzuhören, bevor man drüber bügelt. Dass man mit diesen 2% eigentlich auf der zwischenmenschlichen Ebene so viel mehr schaffen kann und dass das eigentlich die größte Hürde der Amerikaner ist, wenn sie nach Europa wollen. Kannst du das unterstreichen?
Ja, tatsächlich, wie gesagt, das Zwischenmenschliche, ja. Da ist halt der Amerikaner, da wird halt da kommen, hey, es hat in den USA funktioniert, dann funktioniert es weltweit. Wir haben es innerhalb erfunden, wir haben das, das und das erfunden. Erzähl mir nicht, dass ihr in Deutschland es besser wisst. Ja, also Schnauze halten und machen.
So kommt es meistens rüber, genau.
Genau, und wenn du dann halt tatsächlich aber mal, einfach das, Oliver, du bist spot on, ne? Aber mal das Gefühl gibst zu hören, was sie wollen und zu verstehen, warum sie was wollen, dann kriegst du natürlich auch, dass die Deutschen dann plötzlich das annehmen, ja, und nicht erstmal ablehnen, weil der Deutsche will ja eigentlich keine Veränderung. Veränderung ist ja erstmal unbequem und könnte mich in meiner schönen Position verändern. Also bitteschön alles mal so belassen, wie es früher in den Anfang der 90er war, als die Crew noch kein BSE hatte. Bleibt man mal da, bitteschön, ja. Aber die Welt dreht sich halt, wir können sie nicht stoppen, so hart wir versuchen es zu tun. Und deswegen musst du dich halt einfach nach vorne lehnen und auch mit Risiko eingehen.
Risiko eingehen. Lass uns einmal darüber sprechen, dass das Ganze auch schief gehen kann. Und zwar im Scheitern. Was hat bei dir mal nicht funktioniert?
Was hat bei mir nicht funktioniert? Das erste Mal, ich habe nicht meinen Führerschein im ersten Antritt.
Ich auch nicht.
Ja. Und es war eine klasse Lernerfahrung, weil ich dachte immer, hey, alles so easy, ja. In der Schule gut, im Fußball gut, hey, Führerschein, das mache ich doch mit links, ja. Und hey, es war halt dann nicht, ja. Ich war am Boden zerstört, aber das war tatsächlich ein gutes Lerneffekt, ja, dass es halt nicht immer alles so leicht geht. Und vor allem, du musst halt immer kämpfen und arbeiten, hart arbeiten und du darfst einfach nicht aufgeben, ja. Hey, auch mein Seisweg war zwar auf der einen Seite ein Riesenerfolg, aber da gab es, wie man am Schluss weiß, ja auch ein bisschen Spannungen mit der Private Equity Company und dann mussten wir das relativ ruckzuck dann an Amazon verkaufen. Im Nachhinein muss ich sagen, das Schöne ist an solchen Niederlagen, ob es der Führerschein war, das ist dann, wenn man am meisten lernt. Ja, wenn alles wunderbar einfach ist, ja, dann lernt man nicht so viel, weil es ist ja so alles so einfach, ja. Aber wenn du dann wirklich mal eine schwierige Situation hast, wenn du mal durch einen Sturm durch musst, ja, dann lernst du wirklich am meisten über dich selber, über das Geschäft, über Geschäftskollegen und im Nachhinein sind das eigentlich dann tatsächlich die besten Erfahrungen, die man machen kann. Ja, die tun weh, die sind hart, aber eigentlich sind es die besten Erfahrungen und deswegen würde ich es im Nachhinein nicht vermissen wollen, auch wenn sie natürlich, wenn man drinsteckt in so einem Hurricane, unglaublich anstrengend sind.
Ja, es ist ja immer der oft gehörte Rat, ein bisschen ausgelutscht aus der Komfortzone zu gehen. Deswegen, da bin ich gar nicht so ein großer Fan davon. Ich finde Komfortzone, das weiß ich nicht, wem hat das jetzt schon geholfen als Rat? Aber die Dinge einfach zu tun und auch im Scheitern dann zu akzeptieren, okay, vielleicht ist das gerade nicht nur schlecht, was ich hier erlebe, weil wenn man später drauf guckt, wird man das sicher anders sehen und irgendetwas daraus mitnehmen können.
Man ist natürlich immer leicht gesagt, ja, aber wenn man da drin ist, ist es schon hart. aber wie gesagt, ich glaube, da muss man auch wieder die Nerven bewahren und sagen, hey, im Schluss hilft es einem, beim nächsten Mal besser zu sein. Ja? Und wie gesagt, kommen wir zurück zu Uber. Das machen wir halt quasi automatisiert jeden Tag, also jeden Tag lernen. Und da laufen halt nicht alle Dinge rund und davon lernt man eben. Aber damit wirst du als Unternehmen besser, damit wirst du halt auch als Mitarbeiter besser. Und das ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, in das tagtäglich einzubauen, würde durchaus helfen.
Wir stehen hier ja dann ganz nah an so Startup-Kultur, Eric Ries, Lean Startup, Philosophie, also dem Fail Fast, Publish Early, Publish Often und so. Also die Dinge, die vor, ich sag mal, gut 10, fast 15 Jahren auch schon durch die Welt geisterten als Startup-Vorschläge, als Ratschläge, das sind ja auch die Dinge, die jetzt noch überlebt haben. Deckt sich da deine
Meinung? Aber ich
glaube,
das Problem ist ein bisschen, dass bei diesem ganzen Thema testen, probieren, typischerweise meine Erfahrung, die jungen Mitarbeiter im Unternehmen, die machen mit, ja, weil die sind jung, die sehen die Chance, die haben nicht so viel zu riskieren. Die senioren Menschen in Unternehmen, die sind auch dabei, weil die sehen natürlich, ich brauche Weiterentwicklung für ein Unternehmen, damit ich auch in der Zukunft erfolgreich bin. Das Problem ist das Mittelmanagement. Das Mittelmanagement hat einfach zu viel zu riskieren und sieht zu wenig Upside. Und damit ist das Mittelmanagement leider häufig die Bremse dann sind, für Veränderungen und letztendlich auch für Geschwindigkeitsaufbau.
Das ist eine sehr interessante Perspektive, weil ich die These noch nicht gehört habe, aber sie sofort, wie soll ich sagen, sympathisch finde. Denn oft ist ja, naja, eher die These, naja, die Jungen sind schnell dabei, die sind ja eh so digital, na, und die Älteren, da wird's schon mal schwierig und dann schleicht sich da so ganz leicht so eine Altersdiskriminierung schon mit rein. Und du formulierst es ganz anders. Und ich kann dem total folgen. Spannend.
Marc, jetzt nochmal ganz kurz hier zur Possible-Konferenz zurück. Du hast viele Meetings gehabt, aber hattest du ein bisschen schauen können, was sind die Themen, die hier unterwegs sind? Was ist wirklich das, woran man als nächstes arbeiten sollte, woran man sich informieren sollte? Retail-Media ist schon gefallen, das ist omnipräsent. Was sind noch Themen, die du hier von der Konferenz mitnehmen wirst?
Also tatsächlich, Retail-Media ist eigentlich ja, was ja jeder macht. Ja, also jeder baut sein eigenes Retail-Media-Network auf, hat seine First-Party-Data, monetarisiert die. Ja, ich glaube, in den USA haben wir 200. 93 davon wird es bald nicht mehr geben, weil die einfach zu klein sind, weil die Agenturen schlussendlich 6-7 direkt einkaufen. Das heißt, es wird dann eine Aggregation geben, was ja früher auch im DSP-Bereich war und im Mobility-Bereich war. Also das wird einfach kommen. Das ist einfach der Lauf der Zeit. Was spannend darüber hinaus ist dass Retail-Media ist ja ein Thema, wo man insbesondere Daten in einem Lower-Funnel nutzt, optimiert für Transaktionen. Und mehr versucht man allerdings, diese Transaktionsdaten in den Upper-Funnel zu bringen, um dann auch die Branding-Kampagnen zu optimieren und dass du somit dann eine Full-Loop-Funnel-Optimierung hast von Upper-Funnel, Lower-Funnel, Closed-Loop-Attribution. Siehe Amazon geht Richtung Amazon Prime-Monetarisierung, siehe Walmart geht into Visio, ja. Siehe Uber mit Uber Eats in Mobility. Also das ist ein Trend, Retail-Media, ja, aber in Kombination mit mehr Upper-Funnel, um die Daten eben noch besser zu monetarisieren und um zusätzlich auch noch an mehr Werbetöpfe ranzukommen, nicht nur Performance, auch Branding-Budgets.
Ja, das kommt ein bisschen aus der Situation heraus, dass Werbung wirksamer werden muss, wenn die Wirtschaft etwas angespannter sein muss. Da kann man nicht wegschauen und sagen, wird schon irgendwie klappen, ist Streugewinn. Das ist ja eigentlich eine logische Folge auch dieser angespannten wirtschaftlichen Zeiten.
Aber ja, beziehungsweise der Sales-Funnel wird dann eher ein Trichter werden. Ja, der wird also oben schmäler werden, weil man einfach intelligenter die Daten von unten hochbringt und es dann entsprechend besser oben einsetzt. Mhm. Und klar, wir können ja, glaube ich, kein Podcast beenden, ohne über AI gesprochen zu haben. Natürlich auch hier ein großes Thema. Ich glaube, da wird viel kommen im REMA im Thema Kreation, Mass Customization of Creatives. Ja, was man eigentlich, die Kreation haben wir in den letzten 10 Jahren, will ich mal sagen, so ein bisschen links liegen gelassen. Wir haben über Media gesprochen, über Targeting gesprochen, ja. Und ich glaube, in Zukunft wirst du das Targeting erst richtig nutzen können, weil plötzlich die ganzen Creatives mass customized werden und damit wird es ganz, ganz spannend werden.
Das ist spannend, da fällt mir ein, eine ein paar Jahre alte Facebook- oder Meta-Präsentation, den 56% Club, der in dem untersuchten Kontext, der da vorgestellt wurde, schon zu dem Schluss kam, dass 56% der Leistungsfähigkeit einer Anzeige vom Creative abhängen. Und das ist doch vielleicht eine ganz gute Richtung, in die man denken kann, wenn es jetzt darum geht, wie können wir AI, zumindest Generative AI, im Kreationsbereich einsetzen. Naja, vielleicht ist es Mass Customization, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Meine letzte Frage an dich, Marc. Erinnere dich nochmal zurück an unsere Hörerschaft. Wie gesagt, eine breite, diverse Gruppe von Menschen, die auf allen Ebenen von Digitalisierung, von digitalem Aufbruch Entscheidungen zu treffen haben und die sich jetzt unser Gespräch angehört haben. Was wäre dein Appell an sie, dein Aufruf, dein Rat, den du hier nochmal platzieren kannst?
Vielleicht zusammenfassend. Das eine ist tatsächlich dieses B2C, B2B, Daten generieren, Daten monetarisieren, das mal sich zu verinnerlichen. Was bedeutet das eigentlich für mein Geschäft? Kann ich mein Geschäft in dieser Art und Weise aufbauen, um es damit quasi zukunftsträchtig zu machen? Ich glaube, das ist so ein bisschen so die Hausaufgabe, vielleicht ein bisschen da mal drüber nachzudenken, ob das eigene Geschäft auf diese Art und Weise neu gedacht werden kann. Ich glaube, das wäre ganz, ganz gut.
Vielleicht auch in Kombination mit genau diesen anderen Aspekten, die wir heute besprochen haben. Vielen Dank. Ich werde nochmal kurz zusammenfassen, was ich daraus mitnehme aus unserem Gespräch hier. Du hast am Anfang schon so ein Plädoyer für Geschwindigkeit gehalten. In den USA geht's ja eh schneller, der Markt ist größer, die Experimente sind sowieso eher in die Kultur eingebacken. Das ist vielleicht etwas, was man mitnehmen kann und direkt adaptiert. und dann alles testen. Du hast gesagt, was funktioniert, wird halt skaliert und was nicht funktioniert, ist ja gar nicht schlimm. Wir lernen einfach daraus. Da kommt auch das Stichwort Fehlerkultur, was hier auch häufiger im Podcast hier und da mal eine Rolle spielt, wieder rein. Weil man findet manchmal eben auch kontraintuitive Dinge heraus. Und dann haben wir noch über die Magie der Iteration gesprochen, die dahinter stecken kann. Und dazu will ich gar nicht viel mehr sagen. Da haben wir in der Folge schon alles gesagt. Aber ein Punkt noch hinten dran. Es endet halt doch nie, dass man denkt, ach ja, Deutschland, USA aus dem Verhältnis und aus den Menschen, die hier und dort arbeiten, da können wir gegenseitig alle noch was lernen. Und ich glaube, das hat sich heute wieder bestätigt. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, mit uns in diese Themen einzusteigen. Ich finde, es ist eine wunderbare Folge geworden und viel Spaß euch beiden noch auf der Possible-Konferenz.
Herzlichen Dank.
Ganz vielen Dank. Toll, dass du dir Zeit genommen hast.
Dankeschön, Herr Zoll.
Wenn euch ASAP Digital gefällt, dann abonniert und bewertet den Podcast und empfehlt uns einer Person weiter oder auch zwei. Wir freuen uns über jedes Feedback, zum Beispiel zur Frage, wer ist für euch ein inspirierendes Role Model für digitale Ungeduld? Und sollte hier dringend mal ins Interview? Welches Thema oder welche Frage liegt euch besonders auf dem Herzen? Schickt uns das an podcast@asapdigital.io oder einfach an Martin Böing-Messing oder mich, Olli Busch, auf LinkedIn.